Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Ernährungstrends. Abgesehen davon, dass die natürlich total angesagt sind, sind sie auch wirklich mittlerweile ein Wust an Informationen, die viele vor allem vor Ratlosigkeit stellt. Dann kommt vielleicht noch der Wunsch nach dem ewigen Leben obendrauf mit dem fancy Namen Longevity. Wir wollen heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und da freue ich mich sehr, dass ihr alle da seid bei einer neuen Folge vom Vital Gesundheits Podcast. Wie hängt es denn jetzt genau zusammen? Mit Healthy Longevity schlägt Dr. Yael Adler, Dermatologin, Phlebologin, Ernährungsmedizinerin und Autorin, zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie gibt vor allem Orientierung, wie wir es zu einer gesunden Langlebigkeit schaffen. Und heute ist sie hier als Gast. Ich freue mich sehr. Hallo Yael, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Du, sehr gerne. Ich, wie gesagt, finde es total spannend, diese zwei Sachen zu kombinieren. Das hast du ja vor allem auch mit deinem neuen Buch gemacht. Genial ernährt heißt es. Und eben dieser Schlagwort Healthy Longevity. Was genau bedeutet das denn für dich?
Also Healthy Longevity heißt gesunde Langlebigkeit, weil was bringt es uns, lang zu leben, also sehr alt zu werden, aber die letzten 20 Jahre mit Demenz vor sich hin zu dümpeln und es nicht genießen zu können. Das heißt, die Wissenschaft ist mittlerweile weit und weiß, es gibt verschiedene Methoden, nicht nur für ein langes Leben, sondern dann auch ein möglichst lange gesundes Leben zu sorgen. Und irgendwann wird auch das Leben verlängerbar sein, also über das, was wir bisher so kennen, ne, wo man so sagt, naja, 100, vielleicht 120. Man träumt davon, auf 200, 400 oder noch mehr zu kommen. Und dieser Wissenschaftszweig guckt eben sich an, ne, Zellverjüngung, Erbgutverbesserung, Stammzellen, Herstellung, um Gewebe zu regenerieren. Es geht aber auch darum, vergreiste Zellen zu entfernen, die im Körper so ihr Unwesen treiben und Gewebe vergiften. Es geht darum, Entzündungen zu reduzieren. In dieser Forschung. Aber es fängt eigentlich viel früher an. Und das ist eigentlich meine Mission. Bis wir diese Forschung für uns verwenden und ob wir es überhaupt wollen, sind ja auch ethische Fragen, geht es um Lebensstil. Es geht um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um Schlaf und um gesunde menschliche Beziehungen. Und da kann man schon so viel wuppen, dass es gar nicht fancy sein muss und es darf auch Spaß machen. Und das Wichtige ist nur, dass man seinen Körper versteht, damit man weiß, wie man ihn dahin bringt, dass er das Leben lange genießen kann.
Ja, ich glaube, da sprichst du ja vor allem so einen ganz, ganz elementaren Punkt an, den du ja auch in deinem Buch vor allem fokussierst. Es geht ja um wieder Wissen. Also es geht wirklich darum, ja auch Orientierung zu haben. Was ist jetzt das richtige Wissen, ne, mit dem ich dann selber mir diese Healthy Longevity irgendwie geben kann und vor allem eben das Wissen über Lebensmittel und dem Körper. Warum sagst du, ist das gerade wichtig jetzt, bevor man irgendwelche Gene manipuliert oder ne, pimpt?
Also es fängt ja immer erstmal mit den Basics an und ich sehe jeden Tag in meiner Praxis und das zeigen auch Untersuchungen, dass gerade die Deutschen wirklich keine gute Gesundheitskompetenz haben. Über 50% bräuchten Nachhilfe und es ist ja klar, wenn wir Wissen über unseren Körper haben, dann wissen wir, worauf wir achten mit unserem Lebensstil, aber auch welche Lebensmittel wir auswählen, was überhaupt der Körper damit macht, wie der das verstoffwechselt. Und dass wir auch viele Dinge gar nicht vermeiden müssen. Wir werden dann plötzlich auch mündig. Das heißt, wir fallen auch nicht auf jeden neuen Trend rein. Und vor allem sollten wir nicht verkrampfen und Stress haben, dass wir alles richtig machen müssen. Das muss man gar nicht. Es geht nämlich gar nicht um Perfektion, sondern um Balance.
Was genau muss in Balance sein, was würdest du sagen?
Es ist zum Beispiel so, dass wir wissen, wenn wir 30 verschiedene Pflanzen pro Woche essen, das zeigen Studien American Gut Project, haben wir den optimalen Darm. Also eine ganz bunte, gesundheitsförderliche Darmflora. Die Darmflora ist für unsere allgemeine Organgesundheit, für die Seele, für die Haut und für unseren Alterungsprozess wesentlich. Und die Darmbakterien kann man durch viele verschiedene Pflanzen stärken. Und dazu gehört jetzt nicht nur Gurke, Paprika und Tomate, was einem vielleicht noch einfällt, und noch ein Apfel, sondern es ist wirklich jede einzelne Gemüsesorte, jede einzelne Obstsorte, aber auch jedes Kraut, jedes Gewürz zählt. Auch Pilze darf man mit reinzählen und Hülsenfrüchte und Nüsse und Kerne und Saaten und Kaffee gehört dazu.
Yay.
Und auch Olivenöl. Und dann kommt man nämlich vielleicht doch schon auf die 30 und das ist eine schöne Challenge und das darf auch Spaß machen. Und man muss auch, wenn man Brokkoli nicht mag, muss man das auch gar nicht essen, weil es gibt ja so viele Alternativen. Und die Pflanzenkost liefert uns im Grunde das, was wir brauchen von Ballaststoffen und zwar auch vor allem die löslichen Ballaststoffe, die die liebe Darmflora anfüttern, über Vitamine, Spurenelemente, Mineralien. Wir können uns auch mit Omega-3-Fettsäuren versorgen und auch pflanzliches Protein. Also da haben wir schon eine ganz wesentliche Basis geschaffen und es gibt eine zweite 30, die man kennen sollte. Das sind 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag und das kann man mal tracken. Es gibt kostenlose Apps, kann man sich auf sein Handy laden und dann einfach mal ein paar Tage eingeben, was isst man so, welche Mengen und dann sagt einem das System, vielleicht hast du nur 25 Gramm Ballaststoffe gegessen, das ist nicht so gut. Versuch doch mal 5 Gramm mehr Ballaststoffe zu essen. Und das sind dann 3,5 Esslöffel Haferkleie oder 3 Esslöffel Linsengekochte, die du dann einfach dazufügst. Und wenn du das machst, zeigen die Daten, hast du 14% Verringerung deiner Gesamtsterblichkeit. Mit so einfachen und billigen Tricks. Und man sollte natürlich darauf achten, alle Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch zu nehmen. Denn natürlich kann man krank werden. Und es gibt auch genetische Veranlagungen. Die Genetik macht 10-30% der Gesundheit und Langlebigkeit aus. Den Rest haben wir selber in der Hand und ist auch Umweltfaktoren. Und wenn wir eben das nutzen, das Angebot, was es ja durchaus schon gibt, und vielleicht einmal zu früh als einmal zu spät zum Arzt zu gehen, dann kann man, wenn auch mal was kommt, das rechtzeitig erkennen. Und dann ist es natürlich so, wenn wir wissen, dass nicht nur Ausdauersport wichtig ist, sondern auch Muskeltraining und auch funktionelle Bewegungen, also Bewegungsabläufe, dann machen wir schon alles richtig. Und vielleicht schaffen wir es dann auch noch mit ein paar Tricks, den Schlaf zu optimieren. Und schon so das Ganze. Und dann braucht es eben nicht so crazy Methoden, die auch irgendwann kommen werden. Aber wir müssen nicht traurig sein, dass es die jetzt noch nicht gibt. Und vor allem bringen die nichts, wenn nicht die Basis stimmt.
Verstehe. Das heißt tatsächlich erstmal überhaupt so die Basics, was den Lebensstil angeht, müssen ja auch angepasst werden. Sonst, ja, wie du sagst, hilft wahrscheinlich auch die krasseste Technik nicht. Du hast ja jetzt ganz viel von der Darmflora gesprochen. Schließt das auch dieses ominöse Mikrobiom mit ein oder ist das nochmal ein extra Punkt?
Mikrobiom sind die Bewohner unseres Darms, aber auch der Haut und der Schleimhäute. Und das Mikrobiom im Darm altert übrigens auch und es kann durch verschiedene Faktoren verschlechtert werden. Und zwar, wenn Leute sehr viel industriell veränderte Lebensmittel zu sich nehmen, wo wenig Ballaststoffe drin sind, wo viel Salz und Zucker drin ist. Gerade der freie Zucker ist für uns nicht so gut. Aber auch Mikroplastik, Nanoplastik, Konservierungsmittel, all das verändert die Darmflora. Medikamente, Antibiotika, schlechter Schlaf, also ein nicht eingehaltener Tag-Nacht-Rhythmus. Und auch wenn wir unsere Muskeln nicht genug benutzen, auch das hat einen negativen Einfluss. Aber umgekehrt haben diese einfachen Maßnahmen, die man daraus ableiten kann, wie gut zu schlafen und wie Muskeltraining zu machen und wie auf vielleicht regionale und saisonale Lebensmittel zu setzen, vielleicht auch mal was im Garten oder auf der Fensterbank anpflanzen. Das hat schon einen sehr großen Effekt. Ich sehe das hier. Ich arbeite zum einen in Berlin in meiner Praxis und zum anderen in Zürich in der Klinik Utoke, wo ich auch so quasi Langlebigkeitsberatung mache. Und dort sehe ich, dass die Patienten vielfältigere, reichhaltigere Darmfloren haben, weil die eben, die bewegen sich mehr, die haben besseres Wasser tatsächlich, also als jetzt auch im Vergleich zur Berliner Großstadt. Und sie essen sehr viel auch vom Bauern und Bio wird hier groß geschrieben und gute Qualität der Lebensmittel wird groß geschrieben. Und die haben auch Urgemüse, also noch gentechnisch nicht wahnsinnig veränderte oder überhaupt veränderte Lebensmittel. Und das macht etwas aus und das heißt, die Artenvielfalt ist sehr reichhaltig. Und was können viele verschiedene Bakterien? Sie können dafür sorgen, dass unsere Haut und Schleimhäute mit Bakterien versorgt werden, quasi als Lieferquelle. Die kriechen also dahin, wo wir es auch brauchen, damit wir zum Beispiel weniger Entzündungen auf der Haut und auf den Schleimhäuten haben, eine bessere Abwehr haben. Die Bakterien trainieren unser Immunsystem. Sie produzieren auch Chemikalien, die sie in die Blutbahn abgeben und im besten Fall für seelische Gesundheit sorgen. Demenz vorbeugen, aber eben auch Entzündungen bekämpfen. Aber im schlechten Fall kann eben auch zum Beispiel ein Herz-Kreislauf-Leiden oder Depression begünstigt werden. Deswegen ist es gut, wenn man die Darmflora pflegt und auch, weil sie hilft, aus unserem Speisebrei viele verschiedene Mikronährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente und Mineralien herauszulösen und dem Körper besser zur Verfügung zu stellen. Das sind unsere Freunde und Mitbewohner. Und sie können sogar selber Vitamine wie B-Vitamine und K2 herstellen, was auch das Darmrohr per se pflegt. Wenn das Darmrohr robust und stabil ist, können weniger Giftstoffe in den Körper gelangen oder Reizstoffe. Und so sorgt das Ganze für mehr Wohlbefinden.
Du hast es gerade schon angesprochen und in deinem Buch werden ja auch diese beiden Freunde von uns, die werden da ja sehr, sehr intensiv behandelt. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen eintauchen. Du hast ja gerade gesprochen von Mikronährstoffen, aber auch Makronährstoffen. Was genau sind jetzt Mikro, was sind Makro und was tun die für uns?
Makronährstoffe ist das, wovon man viel zu sich nimmt. Und das sind die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße. Wasser kann man auch dazu zählen. Und hier gibt es ja Leute, die Trends nacheifern, zum Beispiel Low-Fat oder Low-Carb. Ja. Das ist nicht notwendig. Unser Körper kann mit allen möglichen Ernährungsformen gut klarkommen. Man darf hier individuell schauen, womit komme ich denn gut klar? Bin ich jemand, der mehr Fett aufnimmt und verdaut oder mehr Kohlenhydrate? Es gibt ja so Leute, die sagen, wenn ich Brot esse, nehme ich sofort zu. Ja. Andere sagen, nein, ich brauche das, sonst habe ich keine Energie beim Sport. Und das stimmt. Wir haben unterschiedliche Genetiken. Und wir müssen auf nichts verzichten. Wir können ohne große Mengen Kohlenhydrate auskommen. Wir können ja auch Fett und Kohlenhydrate in unserem Körper oder Glucose herstellen. Aber zum Beispiel Proteine brauchen wir auf jeden Fall. Da gibt es die essentiellen Aminosäuren, also 8 bis 9, die man auf jeden Fall zu sich nehmen muss. Sonst bleibt der Laden stehen.
Wo sind die drin?
Die sind in allen möglichen. Es gibt pflanzliche Eiweiße und es gibt tierische Eiweiße. Und die pflanzlichen Eiweiße sollten wir bis zum Alter von 65 durchaus in größeren Mengen als tierische zu uns nehmen. Aber wir müssen auch nicht auf tierische verzichten. Aber es ist so, dass man sagt, so 10-20% der Kalorienzufuhr sollte so über Eiweiß stattfinden. Mhm. Eiweiß ist wirklich super wichtig für alles, für Enzymreaktionen, für Botenstoffe, für Gewebeaufbau, für Hormone, für alle Bindegewebe. Also, dass wir so straff und stabil sind, das haben wir auch dem Eiweiß zu verdanken. Und wenn wir einen Eiweißmangel haben, dann kann die Haut Schaden nehmen, dann ist das Bindegewebe nicht stark, dann wird der Knochen lose und viele Strukturen in unserem Körper leiden und viele Prozesse auch. Obwohl es eben nur 10-20% sind. Es gibt noch so eine andere Zahl, das liest man immer wieder, so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Eiweiß sollte man zu sich nehmen. Und das ist ziemlich wenig. Viele brauchen mehr.
0,8 Gramm pro Kilogramm.
Also wenn du 60 wiegst, ja, dann und du würdest 60 Gramm Eiweiß zu dir nehmen, ist es 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Verstehe.
Viele brauchen aber 1,3 oder 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil die machen Sport oder die sind gestresst oder sie altern oder sie sind im Wachstum. Es gibt viele Momente, wo man durchaus viel Eiweiß braucht. Und ich will von mir selber erzählen.
Ja.
Ich bin ziemlich vegetarisch und habe in meinem Blut geguckt.
Ziemlich vegetarisch.
Also ich esse fast überwiegend, also kein Fleisch, sehr selten.
Flexitarierin.
Ja, also man darf ja auch vegan sein und trotzdem irgendwann mal ein tierisches Produkt essen.
Klar.
Das gibt's ja auch.
Natürlich.
Ja, man muss ja mit nichts radikal sein. Aber ich bin überwiegend, an den meisten Tagen bin ich vegetarisch, esse aber auch mal Fisch. Und wenn ich auf einer Grillparty bin, dann esse ich auch mal ein Stück Fleisch. Aber ich habe bei mir im Blut geguckt, okay, meine Eiweißmenge ist gut, so wie bei den meisten meiner Patienten. Aber meine Aminosäuren, also die Bausteine, die Perlen, aus denen dieses Eiweiß hergestellt wird, da fehlten mir einige. Wie kommt es? Ich habe zu wenig tierische Produkte offensichtlich gegessen, obwohl ich sehr klug als Ernährungsmedizinerin meine pflanzlichen Eiweiße kombiniert habe. Aber das ist eben dieses Individuelle. Bei mir persönlich war es zu wenig und das hätte bedeuten können, okay, ich baue nicht genug Muskeln auf, mache aber sehr viel Sport. Vielleicht sind sie auch verbraucht gewesen, sodass ich ein bisschen mehr Magerquark und Hüttenkäse jetzt in meinen Alltag hineingefügt habe. Und damit ist das jetzt auch gut. Was ich sagen will, es gibt keine allgemeingültigen Regeln. Man sollte am liebsten messen, das machen wir Ernährungsmediziner. Aber es gibt eben ein paar Erfahrungswerte und an denen darf man sich orientieren. Und beim Fett ist es genauso. Früher hat man gesagt, nicht so viel Fett essen, weil Fett macht Fett. Jetzt sagt man, nö, kann ruhig 30-35% der Kalorienzufuhr sein, weil, und es soll ein gutes Fett sein, wie zum Beispiel kaltgepresstes Olivenöl, weil Fett macht satt. Fett schmeckt gut. Es ist ein Geschmacksträger. Die Aromen können sich besser entfalten. Und auch die wichtigen fettlöslichen Vitamine werden nur mit Fett in den Körper gebracht. Und man sah, dass Menschen gesünder sind, wenn sie gute, gesunde Fette essen. Und das Olivenöl ist ein tolles Beispiel, aber natürlich auch Leinöl, ne, mit den pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, Avocado oder Nüsse. Das sind alles gute, gesunde Fettquellen und wir müssen das nicht unbedingt sparsam verwenden. Wo wir sparen sollten, ist eben sehr viel tierisches Fett, wie zum Beispiel in der Wurst. Da ist es eben viel zu viel und da sind auch entzündungsfördernde Fette drin. Das sollten wir eher reduzieren und selten bis nicht auf den Speiseplan setzen. Und dann haben wir eben noch die Kohlenhydrate und auch hier müssen wir keine Angst haben. Wir wollen nur nicht so viel von diesem freien Zucker, der also in der Limonade ist, in Süßigkeiten, dauernd süßen Snacks, im Weißmehl. Wenn man denkt, vor 200 Jahren hatten die Menschen so 2 bis 4 Kilogramm Zuckerkonsum pro Kopf pro Jahr. Heute sind es 200 Kilogramm. Also massiv angestiegen und kein Wunder, dass man heutzutage eine Diabetespandemie hat weltweit, weil einfach die Menschen viel zu viel von diesem freien Zucker essen und der geht halt sofort ins Blut und der macht einen großen Insulinanstieg. Das kommt aus der Bauchspeicheldrüse. Insulin ist ja das Hormon, was den Zucker wegräumen will in die Zellen für die Energie. Mhm. Aber wenn es zu viel passiert, dann werden irgendwann die Zellen robust und sagen, nee, wir wollen nicht so viel Insulintrigger und werden resistent.
Ja.
Und dann bleibt der Zucker draußen. Und dann ist das die Vorstufe von Diabetes. Und irgendwann ist dann auch die Bauchspeicheldrüse ausgelaugt, weil die halt immer ballert mit dem Insulin und es kommt einfach nicht mehr hinterher. Und dann kann es sein, dass man sogar insulinpflichtiger Typ-2-Diabetiker wird. Und der Zucker macht halt auch eine Fettleber und das macht wieder eine Cholesterinerhöhung. Und so kommen wir dazu, dass halt heute so viele Menschen trotz voller Teller und toller Optionen so viele Zivilisationskrankheiten haben. 74% der tödlich verlaufenden Erkrankungen sind quasi heutzutage durch Lebensstil und Lebensmittel beeinflusst, wie hoher Blutdruck mit Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, Fettleber. Das kann sich auch schlimm entwickeln. Tatsächlich einige Krebserkrankungen und der Typ-2-Diabetes. Es lohnt sich also dagegen anzuessen. Mhm.
Naja, klar, wenn du sagst 74%, können wir ja eigentlich schon dann mit Ernährung und Lebensstil, das heißt auch Bewegung, Stressreduktion wahrscheinlich und guten Schlaf, für unsere Healthy Longevity schon tun. Das ist ja jede Menge.
Und auch die Krebsraten, da sagt man, na klar, es gibt Krebse, die sind einfach leider genetisch oder weil irgendeine Mutation durch Umweltfaktoren passiert ist. Aber 30-40% der Krebse sind lebensstilbedingt und ernährungsbedingt. Mhm. Da haben wir eben doch etwas, wo wir Risiken vermindern können. Und wir haben ja auch mittlerweile 42% der Erwachsenen weltweit sind übergewichtig.
Ja.
Und dann müssen wir uns ja nur ausrechnen oder vorstellen, was passiert in den nächsten Jahren. Und das ist eben auch schon im Kindesalter. Viele Kinder haben jetzt schon Fettleber durch diese gezuckerten Limonaden, die eben nicht nur Haushaltszucker enthalten, sondern oft mit ganz billigen Fructose-Sirup, Mais-Sirup oder High-Corn-Fructose-Sirup gesüßt werden. Ein billiger, ungesunder Zucker. Und das ist nicht die Fructose, die jetzt so im Obst versteckt ist. Wenn man das isst, da sind ja Ballaststoffe drin, da kommt das langsam raus. Aber Fruchtsäfte und diese Quetschmuße, in diesen Mengen, da denken viele, das ist gesund. Oder ein Patient neulich sagte zu mir, ah ja, ich esse doch immer schon den Erdbeerquark. Ja, und dann sagt man, ja, gucken Sie mal hinten drauf und sagt, ah ja, da ist Zucker drin. Sag ich, ja, warum nehmen Sie denn nicht einfach weißen Quark und machen frische Erdbeeren rein oder Tiefkühlerdbeeren? Tiefkühlobst ist auch super. Da ist noch ganz viel an Vitaminen erhalten und auch die Pflanzenfarben.
Ja.
Und man kann es natürlich selber süßen, wenn man süß mag, mit Dattelstückchen oder, das ist ganz interessant, die Aminosäure Glycin.
Mhm.
Aminosäure, also ein Baustein von Protein, die schmeckt süß. Und die kann man sich einfach so über seinen Joghurt streuen und macht.
Die kann ich so kaufen, oder was? So Glycin?
Ja, kannst du als Pulver kaufen, genau.
Aha.
Und dann kannst du halt auf die Art dein Kollagen stärken, weil Glycin ist ein Baustein von Kollagen, wirst also straffer. Und du stabilisierst dein Gehirn, deine kognitiven Funktionen werden geschützt und dein Schlaf wird verbessert. Oder es gibt die sogenannten intelligenten Zucker. Zucker per se, ne, gibt es ja ganz viele verschiedene Arten. Es gibt noch andere als den Haushaltszucker und die Fructose. Es gibt zum Beispiel Tagatose und Galaktose.
Mhm.
Tagatose und Galaktose kommen beide in der Muttermilch vor.
Mhm.
Die kann man heute auch kaufen als Streusüße. Und die heißen intelligente Zucker. Achtung, Wortwitz. Nicht raffinierte Zucker, die wollen wir nicht, aber intelligente Zucker. Die können zum Beispiel, Tagatose kann die Darmflora stärken, ist also probiotisch und reduziert den glykämischen Index der Mahlzeit, zu der es eingenommen wird. Das heißt, es kommt viel weniger zuckerfrei, also die ungesunden Zucker raus, weil der das sozusagen in Konkurrenz verdrängt. Und die Galaktose ist super bei Patienten, die schon eine Demenz haben. Die haben teilweise einen Diabetes im Gehirn, also eine Insulinresistenz und können Glucose nicht mehr verwerten. Aber die Galaktose können sie verwerten. Und sie können auch neue Nervenzellen bilden und jeder von uns kann das mit der Galaktose. Und die Kommunikation der Nervenzellen kann durch die Galaktose unterstützt werden. Und alle Schleimhäute profitieren von dieser gesunden Süße, weil die da die Schleimhautpartikel daraus aufbauen, also den Schleim. Und das ist ein Abwehrfaktor. Was ich sagen will, durch Wissen, und das ist Wissenschaft und nicht Religion und nicht Fanatismus, durch Wissenschaft ist es möglich, heute mit diesen Erkenntnissen gesunde Entscheidungen zu treffen, ohne dass man leidet. Wir wollen nicht leiden, wir wollen genießen und wir sollen uns die Dinge raussuchen, die gut schmecken und die gesund sind.
Ja, ich finde, das hast du ja auch jetzt ein paar Mal gesagt und das ist ja wirklich, glaube ich, dann wiederum die große Herausforderung, ne, dass wir im 21. Jahrhundert leben und unser Alltag einfach super hektisch ist und dann eben dazu wir ja eigentlich dieses ganze Wissen überhaupt brauchen, um dann Aufmerksamkeit zu bekommen. Und überhaupt solche Lebensmittel, ne, wie Galaktose oder sowas, höre ich jetzt wirklich zum allerersten Mal. Da müsst ihr auch trotzdem erstmal wissen, okay, wo finde ich das? Und wie dann fange ich irgendwie an, meinen normalen Habituskauf aus dem Supermarkt ja dann auch wieder zu ersetzen? Wie schafft man das in so einer Zeit, ne, der wir tausend Sachen gleichzeitig machen müssen? Ich weiß sicherlich, dass viele sagen, ja, ich habe dann wirklich auch keine Zeit, irgendwie die Körner für das selbstgebackene Brot noch selber zu mahlen oder so. Das schaffe ich halt einfach nicht.
Also man muss jetzt auch nicht Tagatose und Galaktose kaufen, aber für die, die gerne Süßigkeiten essen, da gibt es sogar Schokolade damit. Mhm. Und dieses intensive Süßschmecken sich abgewöhnen wollen. Das sagt sogar die WHO. Wir sollten verzichten auf den freien Zucker, der intensiv süß schmeckt, und verzichten auf künstliche Süßstoffe, die extrem süß schmecken, weil unser Gehirn damit ein bisschen in den Suchtmodus gebracht wird. In der Natur gab es so intensive, süße und fette Lebensmittel nie. Und wir sind eigentlich noch Steinzeitkörper. Also diese Kombination gibt's nicht, die wir heute vielleicht im Croissant finden. Ne? Das ist praktisch weißes Mehl, das ist wie Zucker und es ist sehr fett. Das sollte man nicht so oft essen. Man darf auch das essen, aber das ist natürlich diese Kombination, wo unser Gehirn sagt, geil, da gibt's Kalorien, das esse ich jetzt mal, weil es kommt ja bald die nächste Hungersnot, wer weiß. Und dann will ich mal schön vorsorgen. Und dieser Mechanismus läuft immer noch im Körper und wir fühlen uns auch belohnt und Zucker kann auch Stressgefühle abbauen. Besser ist es aber, wenn wir eben wegkommen von diesen intensiven, praktisch von der Natur so für uns nicht gedachten Geschmäckern und dann unser Süßempfinden langsam wieder entwöhnen. Und dann ist plötzlich, ja, dann ist sowas wie Yakkon-Wurzelpulver, ein gesundes Pulver, das man auch als Ballaststoff nutzen kann, schmeckt auch süß. Das ist aber leicht eine leichte Süße oder wir finden eine Möhre plötzlich wieder angenehm oder es reicht uns eben die natürliche Süße aus der Banane. Wir brauchen also nicht mehr dieses Extreme. Und man weiß, dass man sich da eben auch wieder umgewöhnen kann. Und das dauert nur ein paar Wochen. Also mein Sohn zum Beispiel, der eine, der ist so ein Fitnessbegeisterter. Und der hat auch Phasen, wo er sehr auf seine Ernährung dann nochmal extra achtet, ne, für seine Muskeln und für Gesundheit. Und dann hat er mal ein paar Wochen gar keine Süßigkeiten gegessen. Und dann hat er irgendwann wieder mal so einen Schokoriegel. Und er sagte, oh, das war so süß.
Mhm. Und das war schon zu süß,
ja,
ne?
Und das ist genau dieser Effekt. Und die Industrie nutzt das auch, weil die wollen uns natürlich diese hochverarbeiteten Lebensmittel verkaufen. Die sind quasi schon vorverdaut. Man erkennt gar nicht mehr, welches Lebensmittel steckt da drin. Die Textur ist ja auch ganz komisch. Das ist eigentlich ein geschmackloses Gebilde. Und das wird dann stark mit Geschmacksverstärkern, mit Zucker, mit Salz angereichert, mit ungesunden Fetten. Und man nimmt da einfach mal schnell 500 Kalorien mehr zu sich. Also sind auch sehr kaloriendicht und liefern uns eben nicht das, was wir eigentlich bräuchten. Aber weil du fragst, was soll man denn tun? Einfach weniger hochverarbeitete Lebensmittel kaufen und überlegen, was gibt's mehr in der Natur? Wenn hinten da schon 3 bis 5 Inhaltsstoffe drauf sind, dann würde man sagen, aber wenn es mehr ist, dann würde man sagen, da eher nicht so oft zu langen. Und ich denke, das ist dann eigentlich ein einfacher Trick. Und man muss auch nicht fancy kochen. Ich selber habe auch nicht viel Zeit zu kochen. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn es bei mir schnell geht, ich kaufe meine Lieblingstomaten, ich liebe halt Tomaten und dann nehme ich Pinienkerne und Hüttenkäse und mache ein bisschen Öl, Olivenöl drauf und Essig und vielleicht noch ein paar Basilikum, ne, Kräuter und dann ist das eine gute Mahlzeit. Also es muss ja gar nicht immer Cuisine sein und wenn man seine Lieblingslebensmittel gefunden hat, dann kann man die auch variieren, man soll ein bisschen neugierig sein. Man kann zum Beispiel mal gucken, wie fermentiert man oder man könnte zum Beispiel das Wasser nehmen von den Kichererbsen und daraus eine Art Eischnee-Ersatz mal schlagen. Oder man kann Saaten auskeimen lassen und die sind richtige kleine Mikronährstoffbomben. Mikronährstoffe, die haben wir vorhin ganz kurz nur angerissen. Das sind wie kleine Nahrungsergänzungsmittel aus der Natur. Mikronährstoffe sind die Stoffe, die wir in kleinen Mengen zu uns nehmen, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Es gehören auch die Omega-Fettsäuren dazu. Und man könnte auch einzelne Aminosäuren dazuzählen und vor allem auch die bunten Pflanzenfarben dazuzählen. Und die schützen nicht nur die Pflanze, sondern auch uns. Das heißt Mikronährstoffe in kleineren Mengen, aber die sind wie so Zahnräder, die wie in einer Schweizer Taschenuhr alle ineinander greifen und arbeiten. Und das Ding ist, wenn dann so eins fehlt, zum Beispiel Zink, und Zink ist in 300 Enzymreaktionen wichtig. Das kann man im Blut auch messen. Dann bremst dieser ganze Stoffwechsel immer da an diesen Zinkmangel, weil da ist das Zahnrad verrostet oder fehlt.
Ja.
Und dann kriegen die Leute zum Beispiel trockene Haut und Schuppen. Und dann gehen sie zum Hautarzt. Ich bin ja von Hause Hautärztin. Und dann kriegen die Leute Cortison. und das über Jahre und es heilt einfach nicht ab. Dann nimmst du mal Blut ab bei deinem Patienten und siehst, Zinkmangel, vielleicht auch noch Biotinmangel. Oh, und vielleicht auch noch Eisenmangel bei Frauen, die bluten. Und wenn du das dann als Lebensmittel oder noch besser dann in dem Moment, wo es ja ein akuter Mangel ist, als Nahrungsergänzungsmittel gibst, heilen die Leute innerhalb von Tagen bis Wochen ab. Das ist faszinierend zu sehen. Und ja, man kann das über die Ernährung erreichen, aber viele Lebensmittel sind einfach durch Zucht, durch Reisen, durch entleerte Böden, durch Verarbeitung auch nicht mehr so gute Mikronährstoffspender. Und deswegen eben einfach das Wissen haben, wo finde ich denn viel davon? Und das sind einfach ganz viele bunte Pflanzen. Und gerne, wenn man sich irgendwie aus der Balance fühlt, sonst sowas auch nochmal messen. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen wollte, zum Thema Experimentieren, dass man vielleicht auch mal Kaffeesatz nimmt, den man gerade als Kaffee getrunken hat. Kaffee sehr gesund. Mhm. Und diesen Kaffeesatz, es liefert einem Ballaststoffe und Polyphenole, also gute Pflanzenchemikalien, die unseren Körper stärken und gesund halten, und mischt das in den Keksteig. Also eine super preiswerte und sehr gesunde Wiederverwertung von Lebensmitteln oder auch Kartoffelschalen, die man als Kartoffelchips in den Ofen zubereiten kann. Oder das Grün von der Möhre, wenn es eine Biomöhre ist, kannst du statt Petersilie benutzen. Also die Lust an Lebensmitteln entdecken, selber kochen, wenn man Mahlzeit hat. Das sind, glaube ich, ganz gute Tricks, um wieder mehr Bezug zu diesen Lebensmitteln zu bekommen und eben nicht mehr so auf diese Industrievorverarbeitung und Convenience Food setzen.
Ja. Ja, ich finde das total wichtig, ne? Das ist ja auch eben dieses, wenn du das Wissen hast, dich damit auseinandersetzt, dann kann das ja auch total viel Spaß machen, ne? Man kann da auch sehr drin aufgehen, sicherlich. Trotzdem glaube ich, dass zum Beispiel gerade junge Menschen, ne? Also gerade, gehen wir jetzt mal Kinder, Jugendliche oder so, dass man da vielleicht ja auch etwas von außen tun müsste, dass eben die Industrie da gar nicht mehr so einen Einfluss hat. Wie siehst du das denn oder die Entwicklung?
Absolut. Da ist ja schon das Thema Werbeverbot für Süßigkeiten stand und steht schon im Raum. Und
es gibt ja auch Länder, die das ja wirklich auch jetzt durchziehen, ne? Also dass zum Beispiel auch oder Limonaden ja auch wirklich verboten werden zum gewissen Alter.
Ja, also ich denke, Verbote machen wahrscheinlich Dinge interessanter. Mhm. Aber Aufklärung und natürlich frühe Erziehung, also Erziehung oder frühes Heranführen im Kindergarten, in der Schule an Lebensmittel, an gesunden Lebensstil. Also ich würde sagen, jeden Tag eine Stunde Gesundheit und eine Stunde Bewegung. Dann hat man die zukünftige Generation schon fit gemacht. Und ich erinnere mich selber an meinen eigenen Biologieunterricht, als ich Jugendliche war. Mein Elternhaus hat eigentlich gesund gelebt. Wir hatten immer so, gab abends Brot mit Käse und ganz viel frisches Gemüse so zum Knuspern. Mhm. Also ich bin eigentlich, sagen wir, gesund ernährt aufgewachsen. Aber dann hatten wir unseren Biologielehrer, der war so ein Ökomüsli mit Strickpulli und so Käseplatschen und Wollsocken drin. Und der hat dann Körner mit uns geschrotet. Und wir haben die dann über Nacht eingeweicht. Und dann haben wir Kiwi und Apfel, so vom Bauern, so Bio-Apfel, ne, da reingeschnipselt. Und haben das, also diese Overnight-Körner, am nächsten Tag im Biologieunterricht gegessen und ein bisschen Nüsse reingemacht. Man kann natürlich auch Beeren und auch Tiefkühlbeeren reinmachen, wenn es mal schnell gehen soll. Und ich mag sowas auch gerne heutzutage mit Soja, Pflanzendrink, wichtig, ohne Zucker. Oder man nimmt Joghurt oder Quark dazu oder wie auch immer. Jedenfalls hat dieses Müsli, was wir da selber gemacht haben, mich nachhaltig beeindruckt. Das hat mir so gut geschmeckt. Und obwohl ich aus einem gesund lebenden Elternhaus gekommen bin, habe ich hier eine Inspiration bekommen. Mhm. Genau das braucht es. Dass man einfach gemeinsam kocht und diese Dinge lehrt. Und auch Krankenhausessen ist ja der letzte Fraß ganz oft, ne? Da weiß ich nicht, ob du schon mal im Krankenhaus warst, aber viele schreiben mir das auch. Da bestellt man irgendwie vegan oder vegetarisch und dann kriegt man doch irgendwie Wurst.
Ja, genau.
Oder süßen Joghurt. Und das ist einfach, die Genesung kann mit schlechtem Essen nicht gut erfolgen.
Ja.
Und da wären so viele Hebel und dann sagt man, okay, dann das kostet ja alles viel Geld. Ich denke, man spart. Am Ende spart man, wenn man ein bisschen mehr in gesunde Lebensmittel investiert und sie auch wertschätzt.
Ja, ja, absolut. Das hat meine Mutter, ich komme ja auch aus einem so sehr bewussten Haushalt, ne, oder Elternhaus. Meine Mutter hat das immer gesagt, die hat immer gesagt, an Lebensmitteln und Schuhen sollte man nicht sparen. Das ist eine Investition in deinen Körper.
Toll. Hat sie recht. Mit Erfolg. Guck dich an.
Ja, vor allem die Schuhe, ne? Das war meine Begründung, wenn ich mir mal wieder ein schönes Paar Schuhe kaufe.
Ja, ist auch wichtig, finde ich auch.
Ja, ist auch wichtig. Ja, es trägt die Füße tragen deinen Körper auch den ganzen Tag, ne? Wenn du schlechte Schuhe hast, dann.
Du, ich experimentiere ja, weil ich bin ja Hypochonder und ich habe immer Angst vor dem Tod und vor Krankheiten und dem Funktionsverlust. Und ich probiere selber diese ganzen Gesundheitstrends ja auch aus und ich messe mir auch alles im Blut, ne? Das ist ja ganz klar. Und wo du es gerade sagst, ich war gestern wandern und habe mir Barfußschuhe dafür gekauft. Ein sehr interessantes Erlebnis, wo du eben plötzlich wie barfuß, aber auf einer sehr flexiblen, durchstichsicheren Sohle läufst. Oh, da kannst du, du bist so fit und es trainiert deinen ganzen Popo- und Unterschenkelbereich und massiert die Füße und man lockert sich. Und weil viele Patienten haben mir berichtet, dass ihre Fußprobleme, die ich nicht habe, aber die sind davon weggegangen. Also auch hier wieder zurück zu dem, was die Biologie eigentlich für uns gedacht hat. Die sind wahnsinnig hässlich, muss ich ehrlich sagen. Also die sind so entenfüßig, aber es war so geil.
Ja, vielleicht die, das ist doch vielleicht nochmal eine Marktlücke. Die in schick.
Ja.
Aber weil du gerade gesagt hast, dass du ja selber auch viele dieser Trends und so ausprobierst, was ich super finde, weil ne, dann weiß man ja auch irgendwie viel besser, wovon man spricht oder schreibt.
Ja.
Was würdest du denn sagen, so als Orientierungshilfe, woran kann man denn jetzt wirklich gute Tipps von schlechten Tricks unterscheiden? In diesem Wust an Informationen, was Longevity oder auch Ernährungstrends angeht.
Das Problem ist einfach, dass sehr viel immer auch verkauft wird. Ne? Das ist ja alles auch ein Markt. Und als Hautärztin sehe ich, dass Haut krank wird, wenn man zu viele Produkte verwendet. 20% meiner Patienten haben selbstgemachte oder verschlechterte Hauterkrankungen durch zu viel Pflegeprodukte, weil sie zum Beispiel im Marketing, in der Werbung, auf Social Media gelernt haben, dass es Skincare-Routines geben muss und dass man viele verschiedene Produkte im Mehrschichtverfahren auflegen muss, damit die Haut jung bleibt oder jünger wird. Und es ist einfach gelogen, weil die ganzen Wirkstoffe aus diesen Cremes können gar nicht dorthin, wo wir sie bräuchten, nämlich ins zweite Hautschicht. Erstens ist das Kosmetikartikeln nicht erlaubt, sonst wären es Arzneimittel, in den Körper zu gelangen. Und zweitens sind die teilweise zu groß oder eben gar nicht in der Lage, weil sie von der Barriere abgehalten werden. Das heißt, wenn man weiß, wie die Hautbarriere funktioniert und was ihr eigentlich gut tut, dann wird man entscheiden können, dass man diese ganzen teuren und unnötigen und Massen von Cremes nicht braucht, weil sie unseren Säureschutzmantel zerstören, das Türsteher-Mikrobiom, also die lieben Türsteherbakterien zerstören durch Konservierungsmittel beispielsweise, dass sie die Haut überfetten oder mit ungesunden Fetten überfrachten, dass die Haut dann nicht atmen kann oder dass krebserregende Substanzen oder Allergene aufgetragen werden, dass die Haut überfeuchtet wird, dass die Haut überfettet wird und Poren verstopft werden. Also ich habe ganz viele Hautkranke durch so etwas. Und wenn man dann erklärt, wie funktioniert die Haut, ist ganz klar, ich wasche praktisch die Haut, die großen Flächen nur noch mit Wasser und Handtuch, sehr billig übrigens, und creme nur noch die Stellen ein, das merke ich nach 4 Wochen, die bedürftig sind, nur diese Stellen und nichts anderes. Und dann nehme ich Cremes, die eben den Hautlipiden entsprechen, also hautähnliche Lipide, gibt's extra Cremes. Oder auch Shea Butter, die ist sehr fett, aber ganz dünn aufgetragen, super natürlich. Es braucht also nicht die teuren Anti-Aging-Cremes und vor allem nicht noch ein Serum und noch ein Peeling und eine Tagescreme und eine Nachtcreme und ne, so. Das ist einfach too much. Also durch Wissen kann man hier diesem Reiz der sozialen Medien gut widerstehen und auch guten Gewissens widerstehen. Und dasselbe gilt für die Ernährung. Auch hier hat die Industrie, die Lebensmittelindustrie, uns als Kunden entdeckt und will uns bei der Stange halten mit bunten Bildern und grünen saftigen Blättern auf den Verpackungen. Aber wenn man hinten drauf steht, sieht man, da ist irgendwie gar nichts mehr drin, was unser Darm und unser Stoffwechsel so toll fände eigentlich. Und er braucht das auch alles nicht. Und deswegen kriegen wir die Zivilisationskrankheiten. Das heißt, wir müssen wachsam und mündig sein. Wir sollten uns bei guten Quellen, es gibt ja tatsächlich viele Portale, die von Gesundheitsbehörden oder von aus dem Journalismus sind tatsächlich. Man muss halt gucken, wer steht im Impressum? Ist da jemand, der etwas verkaufen möchte? Ist das ein echter Arzt? Gibt es da eine Studienlage? Deswegen schreibe ich Bücher, weil ich immer hoffe, eine gute Quelle damit zu bieten, weil ich ja auch bei meinen Patienten erlebe, wie lost die sind und wie desorientiert. Und sie brauchen einfach mal auch ein bisschen Entspannung und ein bisschen Information, um damit durch diesen Dschungel zu kommen. Und ich möchte natürlich, dass Menschen meine Bücher lesen. Ich habe dieses Sendungsbewusstsein, aber man wird bei mir keine, sozusagen in dem Buch keine Hinweise finden, kaufen Sie von dieser und dieser Firma jetzt dieses und dieses Nahrungsergänzungsmittel, obwohl ich Nahrungsergänzungsmittel gut finde. Ja, also das heißt, man sollte nach neutraler Information schauen und auch schauen, ob es eine Studienlage gibt und ob die auch zum Beispiel zitiert wird. Das ist möglich. Ja, und dann gibt es eben auch Bundesinstitute. Es gibt Plattformen, wo Studien auch für jeden einsichtlich, in meist englischer Sprache, googelbar sind. Aber mittlerweile gibt es auch schon die KI, die einem das übersetzt. Und die einem, also, ne, die auch, es gibt extra Apps, die wissenschaftlichen Studien durchforsten. Also je nachdem, wie tief man sich einarbeiten will. Aber man muss eben aufpassen, auch wir Ärzte sind nicht immer neutral. Auch wir haben manchmal vielleicht Interessen. oder wir haben es nicht ganz informiert, wir sind vielleicht auch interessiert an Klicks. Also es ist immer, man muss sich auch mehrere Meinungen vielleicht anhören und man muss einfach mündig bleiben. Es bringt nichts anderes heute bei dem Wust der Informationen. Es wird auch in der Wissenschaft gestritten.
Mhm.
Gerade beim Thema Ernährung geht es oft zu wie beim Streit der Religionen. Jeder ist Experte, jeder will sein System aufoktroyieren, beleidigt den anderen, diskreditiert den anderen, lässt ihm keine Freiheit. Und es gibt eben viele Richtigs. Es gibt nicht nur ein Richtig, ja. Und damit kann man auf jeden Fall zum Ziel kommen, wenn man so ein paar Säulen kennt. Und die haben wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Wenn man das anschaut, was unser Körper an Bedürfnissen hat, wie er funktioniert, dann kann man schon gar nicht mehr so viele Fehler machen und kann schon gar nicht mehr so viel reinfallen auf falsche Versprechen und Verkaufsempfehlungen.
Ja, und vor allem, was du ja auch gesagt hast, sind wir ja auch alle total individuell, ne? Und ich glaube, das ist ja dann erstmal wichtig, das Wissen zu haben, aber dann vielleicht auch wirklich nochmal individuell zu gucken, ne? So vielleicht mit einer Untersuchung des Blutes oder so, um einfach zu wissen, okay, da habe ich einen Mangel oder das muss ich irgendwie verbessern, optimieren, in was auch immer.
Also das Problem ist leider, dass die Kassenmedizin ja viele Untersuchungen nicht bezahlt. Gerade diese Mikronährstoffuntersuchungen machen sie viel zu wenig, leider.
Hm.
Und auch Prävention wird leider noch zu klein geschrieben und auch die Zeit des Arztes, das zu erklären, also die sprechende Medizin ist auch nicht wertgeschätzt, auch nicht honoriert genug. Das ist ein Riesenproblem. Aber was man vielleicht sagen kann, den meisten von uns fehlt Vitamin D mit K2, fehlen Omega-3-Fettsäuren, Selen, vielen fehlt Zink. Frauen fehlt oft Eisen und das nimmt man dann auch ein, tatsächlich als Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C. Viele profitieren auch von Magnesium, gerade am Abend. Und manche brauchen noch Biotin und man sollte auch seine Schilddrüse angucken. Und das Thema Vitamin B12 ist ja auch so ganz beliebt. Das tatsächlich nur einnehmen, wenn man das im Blut als Mangel hat, beziehungsweise auch nachforschen, woher der kommt. Weil wenn man nicht Veganer ist, gibt es eigentlich keinen Grund für einen Vitamin B12-Mangel. Also nicht einfach leichtfertig einschmeißen, wenn man das Gefühl hat, ich bin müde und will mir was Gutes tun. Man kann auch zu vieles Guten tun.
Hm.
Aber bei Vitamin D, Omega-3 und Selen haben die meisten Leute einen Mangel. Und da kann man auch mal ohne Bluttest in den entsprechenden Dosierungen sich unterstützen. Da gibt es ja, habe ich auch aufgeschrieben, die Referenzbereiche, was man so gibt. Also beim Vitamin D ist es so zum Beispiel bei Erwachsenen so zwischen 2000 und 4000 Einheiten am Tag, gerne kombiniert mit Vitamin K2. Und man weiß, dass das Krebsrisiko dadurch um 13% reduziert wird, dass die Virusabwehr gestärkt wird. Zum Beispiel Covid war schwächer im Verlauf, nicht so schlimm, nicht so tödlich, wenn Leute einen guten Vitamin-D-Spiegel hatten, weil wir einfach wissen, dass die gesamte Immunabwehr durch Vitamin D gesteigert wird. Und Osteoporose wird damit gut bekämpft. K2 hilft noch ein bisschen, dass der Knochen stärker wird und dass die Gefäße nicht so sehr verkalken. Und Omega-3 aus dem Fischöl, aus dem Algenöl, ist antientzündlich, ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, beugt Demenz vor und der beschleunigten Alterung vor. Da sollten wir auf jeden Fall alle drauflegen, denn da haben wirklich die meisten zu wenig. Das kann man sehr gut messen. Und auch Selen ist aufgrund der entleerten Böden häufig zu wenig im Blut. Und das ist ja auch krebshemmend und immunsystemstärkend und hilft bei dem Wachstum von Haaren und von Nägeln und hilft bei der Spermabildung. Und viele Hautpatienten brauchen auch sowas wie Zink. Manche brauchen Biotin. Und da kann man dann auch gezielt nochmal im Blut nachgucken. Einiges machen die Hausärzte, aber eben leider nicht alles.
Hm. Ja, aber es ist doch schon mal super, dass man da einfach jetzt nochmal hier auch ein paar Infos hat, worauf man achten kann oder was man auch einfach vielleicht auch so schon mal nehmen kann, ohne das jetzt untersucht zu haben.
Und das gibt ja immer so wieder so Kritiker, die sagen, nein, bei der gesunden Ernährung, da braucht man nicht, das stimmt nicht. Ne? Man sieht es, also auch wenn man sich gesund ernährt, die Lebensmittel sind eben nicht mehr immer so gute Lieferanten. Und wir sehen am Jod zum Beispiel, leben alle im Jodmangelgebiet. Und deswegen ist ja das Volkssupplement sozusagen jodiertes Speisesalz.
Ja.
Wenn wir das nicht nehmen würden, hätten wir viel mehr dicke, große Schilddrüsen mit Knoten und mit Zysten. Und man denkt, dass sogar diese Autoimmunerkrankung der Schilddrüse Hashimoto oder sogar Schilddrüsenkrebs vielleicht mit einem dauerhaften Jodmangel in Zusammenhang steht. Und dieser neue Trend, Himalaya-Salz oder Meersalz zu nutzen, wo keine Jodanreicherung ist, macht die Schilddrüsen eher kränker. Und die Schilddrüse ist ganz wichtig für die allgemeine Gesundheit.
Also schön beim jodiertem Speisesalz bleiben. Genau, diese schönen großen gelben Packungen.
Ja, zum Beispiel, genau.
Die man ja wirklich noch kennt, so von Oma in der Küche. Lass uns mal noch ganz zum Abschluss nochmal zum Thema Longevity kommen. Was sind denn so wirklich gängige Mythen rund um dieses Thema, die dir ja immer so über den Weg laufen, wo du sagst, okay, das müssen wir jetzt wirklich mal richtig stellen?
Ja, Mythos ist es vielleicht nicht, aber vielleicht hast du schon bemerkt, es gibt jetzt viele Longevity-Kliniken, die ganz viele verschiedene Verfahren anbieten, zum Beispiel Bestrahlung mit Near-Infrared Light. kann es sein, dass das funktioniert? Da gibt es auch Daten. Oder mit Sauerstoff angereichert oder zu wenig Sauerstoff behandeln. Oder andere Verfahren anbieten, die natürlich sehr lukrativ sind, wo ein Teil schon wissenschaftlich bewiesen ist, ein Teil noch nicht. Und der Mythos dahinter ist im Grunde, dass man, wenn man viel Geld investiert und das alles macht, dass man dann länger gesünder lebt. Und das, denke ich, ist eher nur das i-Tüpfelchen. Du solltest eher auf deine Bewegung achten. Du solltest zu den Vorsorgen gehen. Und du solltest vielleicht auch mal mit solchen intensiven Reizen spielen. Man nennt das in der Anti-Aging-Medizin Hormesis. Also intensive Reize, wo du auf den ersten Blick denkst, oh, das schadet dem Körper so richtig. Und das tut's auch. Aber der Körper wird dann verleitet, Gegenmechanismen zu entwickeln. Und die klassischen Hormesis-Aktionen sind zum Beispiel Eisbaden. Mega Stress für den Körper. Aber es wird total das Immunsystem geboostet. Es macht euphorisch und glücklich. Man ist total stolz. Es trainiert das Herz-Kreislauf-System und es lässt das braune Fettgewebe sich vermehren. Das ist ein mit Zellfabriken, also Mitochondrien angereichertes Fettgewebe, was schlank werden lässt ein. Das haben Säuglinge, um Energie zu produzieren, also Wärme zu produzieren. Und das verlieren wir und das kann man durch das Eisbaden wieder anzüchten. Außerdem Sauna ist genauso ein intensiver Reiz, wo du denkst, oh mein Gott, ist das heiß. Aber auch da passiert eine ganze Menge und nicht umsonst ist es Weltkulturerbe. Menschen, die regelmäßig saunieren, mehrmals in der Woche, leben länger und haben ein gesünderes Herz-Kreislauf-System. Außerdem so ein intensiver Reiz ist hochintensives Intervalltraining, überhaupt intensive Sporteinheiten. Auch die, ne?
Das HIIT zum quasi.
Beispiel, genau. Ja. Da sagt man, Sport ist Mord. Nein, wenn man sportlich ist, aktiviert der Körper die Neutralisierungsmechanismen und kann dann eben nicht nur den Stress durch den Sport beseitigen, sondern auch den Stress mit dem Nachbarn oder der Steuer. Also auch Sportler leben länger und gesünder. Sie müssen nur Sonnenschutz draußen betreiben.
Ja.
Und dann gibt es natürlich als Reiz noch das Fasten. Ne? Wir wissen aus der Forschung, dass Menschen, die eine Hungersnot hinter sich hatten oder im Krieg nicht genug zu essen bekommen haben, nicht, wie man eigentlich erwarten würde, kürzer leben, weil sie hatten ja einen schlimmen Mangel. Die hatten ja keine Mikronährstoffe und keine Makronährstoffe und so.
Ja, voll.
Aber es ist so beim Fasten, da setzt der Körper die zelluläre Müllabfuhr in Gang. Und das ist eine Reinigung von verklebten, kaputten Eiweißen in den Zellen, die Zellen altern lassen, die funktionslos sind, den Körper belasten. Und der Körper kann, wenn man fastet, diese Eiweiße abbauen und recyceln und dem Körper wieder als frische Aminosäuren zur Verfügung stellen. Und das ist eben so, dass der Körper dann endlich von Wachstum, dauernd fressen, auf Wartung, endlich reparieren, schalten kann.
Mhm.
Und es gibt eben Menschen, auch hier wieder, es ist kein Muss zu fasten, auch hier gibt es wieder Tricks. Und die muss man kennen. Also gerade Frauen sagen ganz oft, ich kann nicht fasten, es ist zu großer Stress und das ist nicht gut.
Mhm.
Aber, oder sie müssen arbeiten, aber man könnte zum Beispiel Scheinfasten. Scheinfasten bedeutet, dass du 5 Tage lang deine Kalorienzufuhr drastisch reduzierst, zum Beispiel auf 1100 oder sogar 800 Kalorien am Tag, diese Kalorien auf 3 Mahlzeiten verteilst und das streng vegan tust, also Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate, hochkomplex, die nicht so schnell freigesetzt werden, aus Pflanzen. Und der Körper bleibt in diesem Moment dieser 5 Tage, dieser interessanten veganen Niedrigkalorienzufuhr quasi ruhig. Der denkt, da kommt gar kein Essen. Es gibt so Zellschalter, mTORC1, die merken dann nicht, dass da Essen kommt. Und dann denken sie, okay, wir fasten. Und das ist das Scheinfasten. Und die fangen dann an mit der zellulären Müllabfuhr. Die braucht immer so ein bisschen. Also die springt meistens so nach 2 Tagen des Fastens an oder nach 2 Tagen des Scheinfastens. Und mit dieser Methode kann man zum einen abnehmen, aber zum anderen eben sich auch wirklich verjüngen. Und man muss eben nicht diesen radikalen Weg gehen, wenn es einem nicht liegt.
Hm.
Man muss eben nicht alles machen. Aber darüber zu wissen und diese Möglichkeit zu haben und dann mal mit seinem Körper auch achtsam umzugehen und dem mal die Möglichkeit zu geben, das kennenzulernen. Manche mögen meditieren oder ne, also sozusagen diese Vielfalt an Möglichkeiten auszuprobieren. Das ist, denke ich, wirklich effektives Longevity, healthy longevity, also gesunde Langlebigkeit. Und das Letzte ist vielleicht, es gibt nicht die eine Maßnahme, die jetzt Einfachbereich anbietet, sondern, also ich bin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging und Präventionsmedizin, auch Healthy Longevity als Zusatz. Und dort arbeiten wir als Ärzte interdisziplinär. Wir nutzen die Schwarmintelligenz aus allen Fachbereichen, weil heutzutage ist es fast nicht mehr möglich, als eine Fachrichtung alles zu überblicken. Es ist nicht mehr möglich. Und wenn man das Wissen aller Fachdisziplinen zusammentut und dann auch noch vielleicht mit KI arbeitet, wie wir als Dermatologen zum Beispiel Leberflecken damit zu analysieren, dann ist man quasi schon unschlagbar. Und das sind, denke ich, die Dinge, die jetzt in der Zukunft kommen. Aber wenn wir uns jetzt schon um die Basis kümmern, dann schaffen wir vielleicht in den nächsten 20 Jahren von diesen Neuerungen wirklich zu profitieren. Und wir wissen ja auch jetzt schon, gerade die Krebsmedizin hat sich in den letzten 10 Jahren massiv verbessert. Also selbst wenn man eine schlimme Diagnose hatte, Man kann die heutzutage mit Glück überstehen und mit Medizin überstehen. Und auch dann ist es nicht zu spät, mit solchen Maßnahmen anzufangen. Und ein vielleicht noch letztes Beispiel, was total toll ist. Ne, es ist nie zu spät, das ist vielleicht auch so. Also wenn Leute den Mythos haben, es ist zu spät, es lohnt sich nicht mehr. Stimmt nicht.
Genau, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen.
Ja, 86- bis 96-jährige unsportliche Typen, denen man plötzlich gesagt hat, jetzt mach mal Muskeltraining, hatten einen Muskelzuwachs von nochmal 170%. Und das bedeutet, dass sie weniger hinfällig sind, dass sie Muskeln aufbauen, dass sie eben weniger Oberschenkel-Halsbruch haben und dann mit Lungenentzündungen im Krankenhaus versterben, dass sie weniger Osteoporose entwickeln und damit auch in diesem Alter noch etwas tun können. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Mythos, den wir ausräumen müssen.
Ja, das finde ich richtig gut. Also sowieso, glaube ich, haben wir jetzt hier auch mit der Folge einfach wirklich das Essentiellste, was man für Healthy Longevity machen kann, nämlich Wissen zu vermitteln, dass man dieses Wissen hat, dass man vor allem selber total viel in der Hand hat. Es muss auch nicht irgendwie Unmengen kosten. Also ne, auch, dass man da sich keine Sorgen machen muss, dass man denkt, okay, ich habe die Kohle eh nicht, ich werde nicht alt, sondern dass es tatsächlich so die Basis erstmal ist.
Wir haben ja schon mehrfach über das Thema Schlaf auch heute gesprochen. Der Schlaf ist sehr wichtig und eine gewisse Schlafhygiene einzuhalten ist sinnvoll. Das heißt zum Beispiel wirklich abends das Handy ausmachen, 2 Stunden vorm Nachtschlaf, um dieses blaue Licht zu vermeiden oder den Blaulichtfilter anzumachen und wirklich im Dunkeln versuchen zu schlafen, weil jedes Licht auch von der Straßenlaterne stört die Melatoninbildung. Melatonin ist das Dunkelheitshormon und hilft beim Schlafen und verliert sich im Laufe des Lebens. Das heißt, die senile Bettflucht tritt irgendwann ein und das ist ein Melatoninmangel. Kinder haben die 10- bis 100-fache Dosis von Melatonin. Und manche Menschen, die nicht mehr gut schlafen, sollten eben das zum Beispiel beachten. Man kann auch eine Runde um den Block gehen, das hilft beim Schlafen. Das heißt, warm duschen, das senkt die Körperkerntemperatur, hilft beim Schlafen. Kühlen Raum haben, hilft beim Schlafen. Stoffe und Plüsch wegmachen wegen Staub. Sehr bequeme Matratze und Kopfkissen da rein zu investieren, auch das hilft. Wer schnarcht und Atemaussetzer hat, unbedingt zum Arzt gehen, zum Schlafmediziner und das behandeln lassen. Das ist lebensverkürzend, weil das ein massiver Stress ist, wenn Atemaussetzer mit Sauerstoffabfall stattfinden. Da wird Cortisol freigesetzt, Adrenalin, Noradrenalin. Und da ist das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko und Diabetesrisiko, das man nicht abnehmen kann, massiv erhöht. Also das im Blick haben, wie schläft denn mein Partner, gucken, ob man den da zum Schlafmediziner schickt. Und Frauen, die in der Menopause sind, brauchen zum Schlafen oft Progesteron, also die bioidentischen Hormone als Anti-Aging und Gesundheitsmaßnahme nicht fürchten, sondern nutzen, sich darüber informieren. Das ist auch nochmal Platz für einen neuen eigenen Podcast. Ich bin eine Befürworterin der bioidentischen Hormonersatztherapie. Das ist niedrig dosiert und es sind die Hormone, die der Körper zeitlebens kennt und hilft massiv dem Gesundbleiben, dem Jungbleiben. Und es ist nicht nur Hitzewallung und nicht nur Schlaf, sondern das ist der gesamte Stoffwechsel, der unterstützt wird. Osteoporose wird vorgebeugt, Diabetes, erhöhtes Cholesterin, Demenz, Versteifung der Gefäße, trockene Schleimhäute, Schnarchen, Übergewicht und so weiter und auch ne, so mentale Dinge. Also Frauen in der Menopause gerne mal sich darüber informieren, ob man mit Hormonen arbeiten will, auch für untenrum, damit da keine Inkontinenz eintritt oder die Scheide trocken ist und beim Sex wehtut. Auch ältere Leute wollen ja Sex haben und nicht trocken werden. Also das sind Dinge, die man unbedingt sich darüber informieren sollte. Und dann eben für die Leute, die trotzdem nicht gut schlafen, ist Melatonin in der pulsatilen Freisetzung ein ganz toller Schlafhelfer. Nämlich, wenn wir nicht mehr genug Melatonin haben, fehlt uns das. Das schützt auch unsere Zellen und unsere Gene und hilft beim Schlafen. Es gibt in Deutschland leider nur dieses Melatonin, was so ganz kurz wirkt und dann nach 2 Stunden ist wieder vorbei. Oder es gibt so Retardprodukte, da hat man womöglich nächsten Morgen noch immer Müdigkeit, weil es im Blut rumschwimmt. Man kann aber aus dem Ausland bestellen, das pulsatil freisetzende, so kleine Schwünge, so wie unser Gehirn das natürlicherweise auch macht. Das begleitet dann einen, sagen wir, über 6 Stunden über die Nacht hin in so kleinen Schwupsern. Und das hilft wirklich sehr gut beim Schlafen und ist auch höher dosiert als die Produkte, die man hier so in Deutschland immer bekommt. Also so 3 Milligramm oder 5 Milligramm. Manche brauchen sogar mehr. Und da braucht man eigentlich keine Angst haben, außer die Leute mit diesen Atemaussetzern. Die anderen profitieren eigentlich sehr gut davon. Und hier wirklich Schlafhygiene im Blick haben. Und das ist nochmal ein ganz großer Gewinn an Lebensqualität und eben Anti-Aging.
Mhm. Ja, super. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist auch einfach neben Ernährung, Bewegung.
Vitamin D und Magnesium, die auch beim Schlafen helfen. Und D-Vitamine, wenn die fehlen. So ist es. Also es hängt alles mit allem zusammen. Ja. Und es ist ein großes, faszinierendes Feld.
Total. Vielen, vielen Dank, liebe Jal. Das merkt man auch total. Und jetzt mit deinem neuen Buch, Genial Ernährt, kann man da bestimmt auch nochmal ganz viel zusätzliches Wissen bekommen, wie wir es vor allem selber in der Hand haben, Healthy Longevity, eben gesund zu altern. Dankeschön, das war wirklich toll.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schenkt uns doch gerne 5 Sterne. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und mehr gibt es dann in 2 Wochen. Mit Blick auf den 28. Juli. Das ist nämlich der von der WHO ausgerufene Welthepatitis-Tag. Ich spreche mit Virologin Dr. Ulrike Protzer, die schon lange die Virushepatitis erforscht. Und alles rund um die Krankheit gibt es in der nächsten Folge. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast, einfach mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören könnt ihr uns natürlich gerne bei Instagram Vital-Magazin folgen. Ihr findet uns bei Facebook oder auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr wie immer ins Vital-Printheft schauen. Und wir freuen uns über Mails von euch, einfach an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.